Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Viele Beobachter haben die Wahl in Brasilien als Schicksalswahl bezeichnet. Wir werden über den möglichen Ausgang sprechen. Vielleicht zeichnet sich ja im Laufe der Sendung ab, wer gewinnt, der Präsident Bolsonaro oder der Ex-Präsident Lula da Silva. Wir besuchen in den Hamburger Deichtorhallen eine Ausstellung, die Kunst zeigt jenseits einer eurozentrischen Perspektive, eine ästhetische Bereicherung, die Jarja Art Foundation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch zunächst schauen wir nach Stuttgart, dort gab es in der Staatsoper eine Donizetti-Premiere. Wir sprechen jetzt über einen Musiker, der mehr als 70 Opern komponiert hat, Gaetano Donizetti. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Italiener gelebt. Neben Rossini und Bellini ist er der wichtigste Komponist von Belcanto-Opern. Lucia di Lammermoor zum Beispiel, ein absoluter Opernklassiker, oder auch sein Liebestrank, L'Elisir d'Amore, mit der berühmten Romanze Una furtiva lacrima. 1832, die Uraufführung, angeblich hat Donizetti nur 2 Wochen für die Komposition gebraucht. Die Geschichte des jungen Nemorino, der sich in die Gutsbesitzerin Adina verliebt, die wiederum einen angeberischen Soldaten heiraten will. Nemorino will mit einem Liebestrank die Geschicke zu seinen Gunsten wenden, was tatsächlich nach einigem Hin und Her gelingt. Am Abend nun hatte Donizettis Liebestrank an der Stuttgarter Staatsoper Premiere. Rainer Zerbst hat für Fazit die Premiere besucht. Er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Zerbst.
Guten Abend, Herr Rölke.
Der Zaubertrank ist in Wirklichkeit einfach eine Flasche Wein. Nemorinos Zunge wird gelöst, die Wirkung stellt sich ein. Was macht denn die Regisseurin Annika Rutkowski aus diesem Plot?
Da braucht sie eigentlich nicht viel draus zu machen. Die Stelle hat Donizetti und Sie haben es ja schon angedeutet, er muss das wahnsinnig schnell komponiert haben und manchmal bringt das die besten Resultate. Bei Rossini haben wir den Fall ja auch, beim Barbier von Sevilla. Der hat das alles schon gemacht. Er wird plötzlich ein ganz anderer. Er ist locker. Davor war er so verquält, weil er ja sie liebte und sie hat nicht die Liebe erwidert. Das macht einen Menschen natürlich melancholisch und das drückt auch auf die Stimmung bezüglich der anderen Person. Und jetzt wird er plötzlich ein ganz anderer Mensch. Hinzu kommt, dass im zweiten Akt dann auch noch die Meldung kommt, sein Onkel sei tragisch verstorben und er sei plötzlich Millionär. Das macht natürlich die Damenwelt auf ihn aufmerksam. Mhm. Und so verändert sich das. Also die Regisseurin muss da eigentlich nicht viel machen. Sie siedelt es an in einer Art, na sagen wir mal, Pflanzenlabor. Die Adina ist keine Gutsbesitzerin bei ihr, sondern sie experimentiert, wie kann man die bestmöglichen Wachstumsergebnisse machen. Das kann man machen. Man hat die Oper schon überall angesiedelt. In einem Wellness-Bar, an einer Strandbar, in Lagerhallen. Die Handlung, die Sie gerade skizziert haben, die ist zeitlos. Die kann überall spielen.
Sind das denn irgendwie auch gebrochene Charaktere? Also der Nemorino, der ist ja nicht so eindeutig.
Überhaupt nicht. Der macht elegische Arien, er kann aber auch heiter, vor allem wenn er dann ein bisschen von diesem Burgunderwein getrunken hat, von dem er meint, das sei ein Liebestrank. Aber die Musik ist sehr, sehr differenziert. Der Dulcamara, der Quacksalber, der diesen Liebestrank da verkauft, der ist natürlich der typische italienische Held mit dem Schnellsprechen, was in diesem Fall Giulio Mastrototaro, so muss man mal heißen. Giulio Mastrototaro, das ist Klang schon im Namen. So hat er auch gesungen und gespielt, ganz grandios. Der ist witzig keck, das macht der Regisseur Michele Spotti auch ganz gut. Spotti arbeitet aber eben auch diese elegischen, romantischen Teile gut heraus. Das ist alles mit drin. Man braucht also in dieser Inszenierung gar nicht viel zu machen. Im Programmheft wird viel philosophiert, ob jetzt eventuell der Liebestrank ja auch gedeutet werden kann als ein besonderer magischer Dünger für Pflanzen. Denn im zweiten Akt gilt dieser Dulcamara hier als Guru des Wachstums. Das muss nicht sein. In der Inszenierung kommt es nicht raus. Viel schlimmer, die Inszenierung, die übrigens keine Boost bekommen hat, ich sage das gleich, fand ich langweilig bis bedenklich. Denn lange habe ich nicht eine so schlechte Figur Führung erlebt wie heute Abend. Es wird zur Rampe hin gesungen, der Chor ist dahinter aufgebaut. So kann man eigentlich heute keine Figurenführung auf der Bühne mehr machen.
Also lassen Sie uns ein bisschen detaillierter noch über die Musik sprechen, über den musikalischen Teil der Aufführung. Und zunächst mal wollen wir ein bisschen Musik hören. Die berühmte, schwermütige Romanze, die ich schon erwähnt hatte, Una furtiva lacrima. Es singt der Tenor Kai Kluge, Mitglied des Stuttgarter Ensembles.
Una furtiva lacrima. Suoi spunto quelle festose
Der Tenor Kai Kluge, eine wunderbar geführte Tenorstimme haben wir da gehört. Herr Zerbst, war das durchgehend ein starker musikalischer Auftritt von diesem Sänger?
Das war in der ganzen Aufführung von allen Sängern eigentlich sehr stark. Er hat in Claudia Muschio, eine Sängerin, die Koloraturen fantastisch beherrscht, die sehr hohe Töne singen kann, sehr ausdrucksstark singt, eine sehr junge Stimme eben, auch wie die von Kai Kluge. Sie haben gerade das Ensemblemitglied erwähnt. Hoffentlich bleibt der Mann lange Ensemblemitglied in Stuttgart. Von dem eine Mozart-Partie zu hören, muss himmlisch sein. Mhm. Das, was er heute Abend abgeliefert hat, war Weltklasse. Ich sage das ganz ungeschützt und Claudia Muschio ist fast so gut gewesen, also fast Weltklasse oder eben auch noch Weltklasse. Björn Bürger als Belcore, dieser auftrumpfende Soldat, der Möchtegern-Liebhaber, ist ein bisschen deutsch von der Stimme und der Deklamation. Giulio Mastrototaro habe ich schon erwähnt, es war sängerisch ein erfüllter Abend und an der Spitze eben doch dieser Tenor, der lyrisch ist, der heldische Spitzen hat. Ich kann ihn eigentlich nicht genug loben. Wir hatten mal einen Fritz Wunderlich in Stuttgart, der blieb nicht sehr lang, ging nach München und Wien. Ich fürchte, Wien wird uns auch diesen Tenor irgendwann mal abspenstig machen.
Wenn so gut gesungen wird, dann hat auch daran der Dirigent wesentlichen Anteil, der Italiener Michele Sbotti. Sie haben ihn schon kurz erwähnt, also auch von ihm wahrscheinlich eine wirklich exzellente Leistung.
Vor allen Dingen, weil er die Holzbläser, die Partitur ist ja sehr farbenreich, die Holzbläser sehr schön hervorgehoben hat. Er hat sie dann auch besonders aufstehen lassen beim Applaus am Schluss. Sehr gut. Wie gesagt, die Regie hat kein Buh erlebt. Von mir bekommt sie das Buch.
Gaetano Donizettis Zaubertrank an der Staatsoper Stuttgart, inszeniert von Annika Rutkowski, dirigiert von Michele Sbotti und für Fazit rezensiert von Rainer Zerbst. Ich danke Ihnen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Documenta 15 hat uns gezeigt, man könnte auch sagen, sie hat uns belehrt, dass es neben unserer westeuropäischen Idee von Kunst noch völlig andere Vorstellungen von Sinn, Zweck und Form von Kunst gibt. Weg von unserem eurozentristischen Blick geht es jetzt auch in den Hamburger Deichtorhallen. In the Heart of Another Country, Erzählungen aus der Diaspora, heißt eine Ausstellung, die erstmals umfassend Einblick gibt in die Sammlung der Jarja Art Foundation Collection aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Sammlung ist durch die Jarja Biennale mittlerweile international bekannt. Sie kauft nicht westliche Kunst an, sondern Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Rest der Welt. Annette Schneider hat die Ausstellung in den Deichtorhallen gesehen.
Ein mannshoher Berg aus Flipflops versperrt den Durchgang, als würden ihre unsichtbaren Träger, die sich andere Schuhe nicht leisten können, auf Teilhabe pochen. An einer Wand hängt eine fast 6 Meter lange farbenprächtige Kalligraphie. Sie besteht aus hunderten bunter Schnürsenkel und prophezeit »We, the people«, »Wir, das Volk«. Und ein verstörender Trickfilm thematisiert Gewalt gegen Frauen. Über 150 Objekte, Filme, Gemälde, Zeichnungen und Installationen von 61 Künstlerinnen und Künstlern umfasst die außergewöhnliche Ausstellung, die erstmals derart umfassend Einblick in die Sammlung der Jarja Foundation ermöglicht, so Deichtorhallenleiter Dirk Lucko.
Mein Interesse ist einfach mal über unsere europäische Sichtweise auf das Geschehen in der Kunst hinauszublicken, darüber ein Stück weit hinauszukommen.
Die KünstlerInnen kommen aus den Maghreb-Staaten, aus Südsudan, Südafrika, den Golfstaaten, Pakistan, Indien, Bangladesch, aus Afghanistan, Jamaika, Ozeanien. Ihre Biografien sind geprägt durch Aufbrüche und Umbrüche, durch freiwillige und politisch erzwungene Ortswechsel, durch das Gefühl der Heimatlosigkeit. Und so nennt Omar Khalif, Sammlungsleiter und Chefkurator der Jarja Art Foundation, seine Ausstellung »In the Heart of Another Country«.
Es geht um Künstler, die ihre Heimat verlassen haben, in der Fremde neue künstlerische Ausdrucksweisen und Sichtweisen entwickeln und diese verbinden mit ihrer eigenen Geschichte und der globalen Entwicklung. Viele verließen ihre Heimat, um zu studieren. Andere gingen wegen ihres Geschlechts, ihrer Sexualität oder aus politischen Gründen ins Exil. Und diese unterschiedlichen Ursachen führen zu unterschiedlichen Kunstformen.
So verbindet der pakistanische Künstler Khalim Ali in einem prachtvollen 9 Meter langen Teppich die Geschichte der Vertreibung eines alten afghanischen Bergvolks mit dem neuen kolonialen Krieg in Afghanistan in alter Webtradition. Oder die in Ozeanien geborene, vor einem Bürgerkrieg nach Australien geflüchtete Künstlerin Taloi Havini. Sie verweist in einer von der Decke hängenden großen Drahtspirale mit hunderten aufgezogener glasierter Keramikperlen auf das Muschelgeld ihrer Heimat und damit auf Wirtschaftsformen jenseits des kapitalistischen Dollar. Die Shajar Foundation ist die wohl bedeutendste Kunststiftung der Golfregion, die geprägt ist durch autokratische Regime. In einem Bericht aus diesem Frühjahr verweist Amnesty International auf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen in den Emiraten. Dass solche Länder ihr Image nicht nur mit Fußball, sondern auch mit Hilfe von Kunst aufpolieren, ist nicht neu. Kann man eine solche Ausstellung also ohne weiteres zeigen? Dirk Lucko meint,
die Biennale und die Foundation und die Arbeit, dieser Aufbau einer Sammlung der Kunst, die, ich sag mal so, im Westen unterrepräsentiert ist, ist derart vorbildhaft. Es ist eine hervorragende Sammlung von Kunst, die wir hier als Privileg erleben, zeigen zu dürfen. Es ist ja keine Verbindung zur Regierung, die wir hier aufmachen, sondern es ist die Verbindung, die Brücke, die wir schlagen zu den Künstlerinnen und Kulturschaffenden und Intellektuellen.
Tatsächlich spielt die Shajar-Stiftung eine außergewöhnliche Rolle. In der uralten Handelsstadt Shajar bringt sie Kunst und Künstlerinnen aus der Golfregion sowie Ost- und Südostasien zusammen und bietet einen Raum der Diskussion, fördert sie durch Aufträge und Ausstellungen, entwickelt so eine vielstimmige, inklusive Kunst- und Kunstgeschichte.
Wir fördern ganz besonders dort Künstler, wo es keinerlei künstlerische Infrastruktur gibt. Künstler in unserer Region, aber auch solche, die sich nicht ohne weiteres treffen können. Zum Beispiel haben wir hier viele Künstler aus Südasien. Nur wenn man etwa aus Pakistan oder Bangladesch kommt, ist es für sie politisch unmöglich, einander zu besuchen. Und so wird Shajar für sie zu einem intellektuellen, künstlerischen Treff- und Bezugspunkt.
Man sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, davon einen winzigen Eindruck zu erhalten, zumal sich in der labyrinthartigen Ausstellungsarchitektur immer neue, kritische, verstörende und ironische Arbeiten entdecken lassen. Darunter sind auch sarkastische Abrechnungen mit der neokolonialen Politik Europas und den USA oder die wunderbaren Porträts des südsudanesischen Fotografen Richard Lukidin Wani, mit denen er uns, allen kolonialen Verheerungen seines Landes zum Trotz, ein eigenes Selbstbewusstsein entgegenhält. Wie schon die letzte Documenta, so rückt auch diese Ausstellung endlich nachdrücklich globale Macht- und Größenverhältnisse zurecht und zeigt, dass ein Großteil der Welt gut ohne Europa und die USA auskäme, denn deren eigene Geschichten, Kulturen und Künste sind unendlich reich.
Annette Schneider über die Ausstellung in den Hamburger Deichtorhallen In the Heart of Another Country bis Mitte März zu sehen. Heute klingt es nach einer Utopie. Künstler, die in einer schönen Umgebung für wenig Geld Grundstücke kaufen und Häuser nach eigenen Vorstellungen bauen können und die in einem gemeinsamen Atelierhaus diskutieren und arbeiten und Ausstellungen organisieren. Zwischen 1899 und 1914 wurde diese Vision in Darmstadt Wirklichkeit auf der Mathildenhöhe. Seit dem vergangenen Jahr ist diese Künstlerkolonie UNESCO-Welterbe. Ein paar Minuten zu Fuß entfernt gibt es die neue Künstlerkolonie. Die Schriftstellerin Gabriele Wohmann hat dort gelebt, ihre Kollegen Kasimir Edschmid und Karl Krollo. Ab 1953 wurde diese Kolonie gebaut als ein Beitrag zur Überwindung der Nöte der geistig und künstlerisch Schaffenden. Was für eine großzügige Idee. In den vergangenen Jahrzehnten versank die kleine Siedlung mit 7 Atelierhäusern allerdings im Dornröschenschlaf. Seit einigen Jahren bemüht sich der Künstlerverein Kultur einer Digitalstadt um eine Wiederbelebung. Mit Erfolg kooperiert die Initiative dabei unter anderem mit der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Das zeigt sich nun in einer Kunstaktion zum Thema Weltraumschrott. Ludger Fittkau berichtet.
Lukas Einsele ist Fotograf und lebt mit seiner Familie in einer kleinen kommunalen Künstlersiedlung aus den 1960er Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft zum UNESCO-Weltkulturerbe Mathildenhöhe in Darmstadt.
Die neue Künstlerkolonie, man hört es ja schon am Namen, es gab also eine alte Künstlerkolonie, die heißt zwar nur Künstlerkolonie und ist an der Mathildenhöhe angesiedelt und ist jetzt seit letztem Jahr auch Welterbe. Und die neue Künstlerkolonie wurde Ende der 60er Jahre errichtet. Ich glaube 66 bis 68 so etwa in der Zeit und war, und das steht dann auch wirklich auf einem Schild im Park, ein Versuch anzuknüpfen an die Tradition der Künstlerkolonie Darmstadt. Ob das gelungen ist, ich wage es zu bezweifeln. Also es waren mehrere Häuser, insgesamt 7 Häuser, plus 2, die schon in den 50er Jahren gebaut wurden, in denen, man muss es sagen, hauptsächlich Künstler, also Männer, zu Anfang wohnten. Gabriele Wohmann war die einzige Frau anfangs.
In der heute weitgehend musealisierten und zum Teil auch privatisierten alten Künstlerkolonie Mathildenhöhe gleich nebenan entwarfen und gestalteten an der Wende des 19. auf das 20. Jahrhundert bedeutende Künstler wie Peter Behrens oder Josef Maria Olbrich die Häuser selbst. Die neue Künstlerkolonie besteht hingegen aus einer im Bungalow-Stil vor rund 60 Jahren aus einem Guss errichteten Siedlung mit 7 Wohn- und Atelierhäusern. Ähnlich wie die Documenta in Kassel sollte die Siedlung in den Nachkriegsjahrzehnten einen geistigen Aufbruch nach den kulturell finsteren Jahren der NS-Zeit erleichtern. Lukas Einsele.
Es sollte günstiger Wohnraum für kreative Menschen geboten werden und ein wirklicher Diskurs fand allerdings zu keiner Zeit statt. Also das ist, würde ich sagen, der Versuch des Diskurses, könnte man als gescheitert bezeichnen. Jetzt mit Kultur einer Digitalstadt hier an diesem Ort ist natürlich erstens ein Versuch, so einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs anzuregen, aber auch hier eine Bewegung in der Künstlerkolonie zu erzeugen.
Denn es war in der Tat jahrzehntelang sehr still in der neuen Künstlerkolonie. Der Kunstverein Kultur einer Digitalstadt ändert das nun. Lukas Einsele.
Also dass Menschen, die hier herkommen und sich das anschauen, sehen, aha, das ist ja interessant, wir können hier hinkommen, wir können uns Ausstellungen anschauen, es werden interessante Themen diskutiert, wir können teilhaben an diesem Ganzen.
So, wir gehen jetzt in eines der Atelierhäuser in der neuen Künstlerkolonie auf der Rosenhöhe und hier haben Sie gearbeitet.
Die Frage ist an die Hamburger Konzeptkünstlerin Swantje Günzel gerichtet. Sie war in den vergangenen Wochen Stipendiatin des Vereins Kultur einer Digitalstadt in der neuen Künstlerkolonie Darmstadt.
Und das war für mich jetzt ein Riesengeschenk, diese Möglichkeit zu haben.
Denn das Stipendium ermöglichte es Swantje Günzel, mit der Europäischen Weltraumagentur ESA zusammenzuarbeiten, die in Darmstadt ihr Satellitenkontrollzentrum betreibt. Es ging um eine gemeinsame Kunstaktion zum Thema Weltraumschrott. Swantje Günzel präsentierte im Atelierhaus die Ergebnisse dieser Kooperation.
Das hier ist jetzt die direkte Kopie eines Ölgemäldes aus dem Rokoko von Donato Creti, das 1711 geschaffen wurde. Man sieht zwei Herren, die mit einem Fernrohr auf den Mond schauen. Und die Veränderung, die ich sozusagen in die Ursprungsvorlage eingearbeitet habe, ist, dass man auf dem Mond einen Schatten sieht und dieser Schatten verweist auf die Absturzstelle einer Mondsonde, die ist von 2003 bis 2006 im Auftrag der ESA zur Monderkundung eingesetzt worden und wurde dann auf dem Mond gecrashed.
Seitdem ist auf dem Mond an einer bestimmten Stelle ein schwarzer Schatten zu sehen. Der Weltraumschrott hat damit das Mondbild womöglich für immer verändert. Auch für die Europäische Weltraumagentur ESA und ihr Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt ist die gigantisch angewachsene Menge an Weltraumschrott inzwischen ein großes Problem. Daniel Misplé ist Betriebsleiter einer Satellitenmission bei der ESOC in Darmstadt und war Partner beim Kunstprojekt. Er spricht von einem Avalanche-Effekt, also einer lawinenartigen Vervielfachung von Schrott, wenn etwa Satelliten im Weltraum mit anderen herumfliegenden Teilen kollidieren.
Weil natürlich, wenn zwei Teile kollidieren, die haften nicht einfach zusammen wie zwei Stück Kaugummi, sondern die verursachen viel mehr Brocken, die wiederum auch andere aktive oder passive Satelliten dann treffen können.
Dass in der neuen Künstlerkolonie Darmstadt unmittelbar neben dem UNESCO-Welterbe Mathildenhöhe die Europäische Weltraumagentur ESA und eine Künstlerin zusammenkommen, ist maßgeblich dem Verein Kultur einer Digitalstadt zu verdanken. Er verfügt seit einigen Jahren über eines der Atelierhäuser und organisiert dort Wechselausstellungen, Diskussionsveranstaltungen sowie die Unterbringung von Stipendiatinnen und Stipendiaten. Damit ist die neue Künstlerkolonie tatsächlich aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht.
Die neue Künstlerkolonie in Darmstadt und diese Kunstaktion zum Thema Weltraumschrott, Ludger Fittkau berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Oliver Thoma.
Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, wurde heute auf einem Festakt in München zu ihrem 90. Geburtstag geehrt. Von 2006 bis 2010 war sie Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Zu den Gästen gehörte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Irene Essmann.
Für das Wunder, dass in Deutschland das jüdische Leben wieder aufgeblüht sei, stehe vor allem ihr Name, Charlotte Knobloch. So würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Jubilarin beim Festakt in der Ohel-Jakob-Synagoge in München. Genau dieser Ort, das jüdische Zentrum am Münchner Jakobsplatz, Zeuge davon. Knobloch hatte sich jahrzehntelang für den Bau im Herzen der Stadt eingesetzt, ohne Geld und ohne Grundstück, wie sie selbst berichtet. Knobloch sei eine Versöhnerin und eine leidenschaftliche, streitbare Demokratin, so der Bundespräsident. Und Steinmeier wörtlich: Gerade in einer Zeit wie der jetzigen, in der unsere Demokratie angefochten wird, brauchen wir sie, braucht unser Land ihre Stimme.
Die deutsche Friedensbotschafterin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, Mevlüde Gensch, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Bei dem rechtsextremen Brandanschlag von Solingen im Jahr 1993 hatte Gensch zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren und sich seitdem für Versöhnung in der Gesellschaft engagiert. René Rabenschlag.
Mevlüde Gensch war Anfang der 70er Jahre mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen. Die Gastarbeiterfamilie wurde in Solingen heimisch. In der Nacht auf den 29. Mai 1993 zündeten vier junge Männer das Haus der Familie an. Ihr Motiv: Rassismus. Der Anschlag stand in einer Reihe mit Gewalttaten in Rostock, Hoyerswerda und Mölln. Für ihr Engagement wurde sie unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Aktuell plante sie zusammen mit der Stadt den 30. Jahrestag des Anschlags. Solingens Oberbürgermeister sagte, das regelmäßige Erinnern sei ihr sehr wichtig gewesen.
In Berlin hat es zwei weitere Anschläge von Aktivisten auf Museen gegeben. In der alten Nationalgalerie wurde das verglaste Gemälde Clown von Henri de Toulouse-Lautrec und die Wandbespannung mit einer Flüssigkeit beworfen. Das bestätigte eine Sprecherin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Deren Präsident Hermann Patzinger sagte, er sei erschüttert über diesen weiteren sinnlosen Angriff auf die Kunst, der in diesem Fall offenbar keiner klimapolitisch aktiven Gruppe zuzuordnen sei. Nach jetzigem Kenntnisstand ist das Werk, das heute attackiert wurde, nicht schwer beschädigt worden, allerdings ist wohl erheblicher Schaden im Ausstellungsraum entstanden. Zuvor hatten sich zwei Klimaaktivistinnen im Berliner Museum für Naturkunde an die Haltestangen eines Dinosaurierskeletts geklebt. Wie die Berliner Polizei mitteilte, sind im Museum zwei Frauen im Alter von 34 und 42 Jahren vorgefunden worden. Sie seien von den Stangen gelöst und in Polizeigewahrsam genommen worden. Es seien Anzeigen und Strafanträge gestellt worden wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Die Protestgruppe Letzte Generation teilte zu der Aktion mit: So wie den Dinosauriern damals drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können. Wenn wir uns nicht mit dem Aussterben bedroht sehen wollen, müssen wir jetzt handeln.
156 Millionen Menschen waren heute aufgerufen, in Brasilien einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Stichwahl war notwendig geworden, weil weder der Präsident Bolsonaro noch der Ex-Präsident Lula da Silva im ersten Wahlgang Anfang Oktober die absolute Mehrheit gewinnen konnten. Die Wahllokale haben nach deutscher Zeit um 21 Uhr geschlossen. Ob es inzwischen ein erstes belastbares Ergebnis gibt, das wird uns nun mein Kollege Burkhard Birke sagen. Herr Birke, ist denn schon klar, wer gewonnen hat? Zunächst lag ja wohl Bolsonaro in Führung.
In der Tat, Bolsonaro lag nach Auszählung der ersten Stimmen der elektronischen Wahlurnen vorne, sogar ziemlich deutlich. Aber das liegt ganz einfach daran, dass die Staaten, wo Bolsonaro seine Anhänger hat, der Süden des Landes, zuerst ausgezählt werden. Und erst im Laufe des Abends kamen dann immer mehr die Ergebnisse aus dem Norden und Nordosten Brasiliens rein. Und das ist Lula-Territorium, wenn ich das mal so formulieren darf, vor allen Dingen der Bundesstaat Bahia, der liegt jetzt ja noch nicht ganz im Norden, aber so in der Mitte des Landes, der ist auch aufgrund seiner überwiegend schwarzen Bevölkerungsstruktur ein Staat, der heute zu über 70% Lula gewählt hat. Aber das aktuelle Ergebnis nach Auszählung von 97,5% der Stimmen ist 50,74% für Lula, 49,26% für Bolsonaro. Also ein unheimlich knappes Rennen. Und die ganz, ganz große Frage wird jetzt sein: Wird der amtierende Präsident Jair Bolsonaro dieses Ergebnis, wenn es sich denn jetzt verstetigen sollte, die Auszählung ist ja nur noch jetzt ganz kurz, 2,5% der Stimmen müssen nur noch ausgezählt werden, die Ergebnisse der elektronischen Urnen übertragen werden, wird er das Ergebnis anerkennen?
Wie ist denn der Wahltag abgelaufen, Herr Birke? Da ist in den Agenturen von sehr sonderbaren Verkehrskontrollen zum Beispiel die Rede.
In der Tat, es gab ungewöhnlich viele Kontrollen von Fahrzeugen, insbesondere von Bussen, die Anhänger im Norden des Landes vor allen Dingen, die Anhänger auch von Lula eben an die Wahlurnen befördert haben. Und da hat die Polizei Sonderkontrollen durchgeführt, normale Verkehrskontrollen, 700 waren es und es waren wohl 70% mehr als sonst üblich. Und das schien ganz gezielte Schikane zu sein und der oberste Leiter des Wahlgerichtshofes, Alejandro Moraes, hat das auch verworfen und hat die Polizei angewiesen, solche Kontrollen heute nicht durchzuführen. Man muss wissen, dass die Polizei überwiegend im Lager Bolsonaros ist. Und man könnte jetzt wirklich mutmaßen, dass es reine Schikane war. Abgesehen davon ist die Wahl, der Wahlgang an sich aber nach dem, was wir bisher wissen, friedlich abgelaufen und alles ist gut über die Bühne gegangen bis jetzt.
Manche haben diese Wahl ja als Schicksalswahl bezeichnet. Was haben Sie denn während Ihrer Recherchereisen durch Brasilien, wie haben Sie den Wahlkampf wahrgenommen?
Als sehr aggressiv, ein sehr, sehr gespaltenes Land ist Brasilien und diese Spaltung spiegelt sich auch in dem Wahlergebnis wieder, denn bei wahrscheinlich so um die 115, 120 Millionen abgegebenen Stimmen trennen Lula und Bolsonaro, wenn sich jetzt der Trend verstetigt, vielleicht maximal 2 Millionen Stimmen. Und das heißt, dass Bolsonaro erstens viel mehr Anhänger hatte, als dass die Wahlumfragen alle signalisiert hatten. Und zweitens heißt es, dass der Rechtsextremismus oder diese rechtsradikale Haltung, die er vertritt, im Lande sich verfestigt hat und dass es kein vorübergehendes Phänomen war oder ist, wie das viele gehofft oder vermutet haben nach seiner ersten Wahl vor 4 Jahren.
Sie haben mit Menschen auch aus den Favelas gesprochen, Herr Birke. Etwa 1000 Favelas gibt es allein in Rio. Ist denn für diese Menschen der Ausgang der Wahl überhaupt von Bedeutung?
Diese Frage kann man sich wirklich stellen, denn die Menschen haben schon viele Regierungswechsel erlebt und an ihren Lebensbedingungen hat sich nichts geändert, egal von welchem politischen Lager. Es gab vor allen Dingen immer viele Versprechungen. Und man muss wissen, dass natürlich die Regionalregierungen eine große Bedeutung haben. Also die Staatsregierung, der Staat Rio de Janeiro, der wird jetzt wieder konservativ weiter regiert. Und gerade der konservative Gouverneur hatte zuletzt die Polizeieinsätze, die blutigen Polizeieinsätze in der Favela massiv hochgefahren. Und dabei sterben natürlich immer viele Unschuldige, vor allen Dingen junge, schwarze, eben arme Menschen in diesen Favelas. Und das führt die Menschen natürlich in so einen Zustand der Depression. Natürlich hofft man auf einigen, bei einigen hofft man, dass mit Lula das wiederkommt, was es schon mal gab in seiner ersten Regierungszeit. Er hat ja schon mal 2 Amtsperioden als Präsident Anfang der 2000er Jahre hinter sich und hat es da geschafft, die Lebensverhältnisse für die Ärmsten im Land doch deutlich zu verbessern. Aber die Rahmenbedingungen haben sich ja massiv verschlechtert. Das heißt, Brasilien bekommt nicht mehr die hohen Rohstoffpreise für seine Produkte. Brasilien ist auch höher verschuldet. Und Brasilien hat eben eine andere Wirtschaft jetzt und ist ein tief gespaltenes Land, wo Lula sich eben auch einem konservativ dominierten Kongress und Senat gegenübersehen wird.
In den vergangenen Jahren haben wir mehrfach gehört, dass Bolsonaro extrem kulturfeindlich agiert hat. Warum hat er das getan? Gelten denn alle Kulturleute einfach pauschal als links bei ihm, also als Feinde?
Das müsste man fast vermuten, aber es ist schon unglaublich, in welchem Umfang er die ganzen Gelder, die öffentlichen Gelder zur Förderung der Kultur gestrichen hat oder auch die Mechanismen, das heißt die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Betriebe, die Kultur gefördert haben, eingeschränkt hat. Bolsonaro hat ja einige Maßnahmen gemacht, wo man eigentlich als Intellektueller im Land Brasilien auch nur den Kopf schütteln konnte oder auch als Umweltschützer. Denn er hat zum Beispiel über seinen Umweltminister auch die ganzen Agenturen schließen lassen, die praktisch über die Erhaltung des Regenwaldes gewacht haben. Die wurden einfach eingestellt. Da gab es keine Kontrolleure mehr. Entsprechend haben sich auch die Brände ausgeweitet. Und was die Kultur angeht oder die Bildung ganz generell, dann muss man sagen, dass es auch kein Geld mehr gab, um die Schulspeisungen weiterhin in massiver Form zu subventionieren, wie das ganz früher eben auch von Lula eingeführt worden war. Da hat man sich dann nachher um 4 Milliarden Reais nicht einigen können. Da hat er sein Veto eingelegt, aber er hat 43 Milliarden Reais an Geldern freigegeben, praktisch über den Senat und den Kongress für seine Abgeordneten, damit die Wahlgeschenke in ihren Regionen machen konnten, also Infrastrukturmaßnahmen und so. Mhm. Und das zeigt doch, wes Geistes Kind dieser Bolsonaro ist. Aber Lula wird es nicht einfach haben, jetzt gegen ein Land zu regieren, das tief gespalten ist. Das möchte ich einfach nochmal wiederholen.
Wenn sich jetzt bestätigt, dass Lula da Silva die Wahl gewinnt, dann ist die entscheidende Frage, das haben Sie gesagt, Herr Birke, wie Bolsonaro reagieren wird. Welche Szenarien sind da denkbar?
Das, was am wahrscheinlichsten sein könnte, ist, dass er eine Art Trump macht. Das heißt, dass er seine Anhänger auffordert, dass von Wahlbetrug gesprochen wird. Er hat ja immer gesagt, er traut diesem Ergebnis nicht, den Wahlurnen nicht, und er würde das... Er hat nie ganz deutlich gesagt, dass er das Ergebnis wirklich akzeptieren würde. Er könnte jetzt Folgendes machen. Er hat ja gerade den Taxifahrern und den Lkw-Fahrern nochmal ab Sommer einen praktisch Mindestlohn pro Monat so als Bonus gezahlt, angeblich Pandemiehilfe oder Ausgleichszahlung. Und er könnte jetzt zum Beispiel diese Anhänger unter den Lkw-Fahrern dazu auffordern, in den Streik zu gehen. Er hat auch die Polizei, ich habe das vorhin schon erwähnt, überwiegend hinter sich. Und wenn die Sicherheitskräfte auch dann entsprechend in seinem Sinne agieren, könnte es zu einem Szenario kommen, dass das Land unkontrollierbar wird und dass man dann eben damit rechnen müsste, dass eben auch die Militärs sagen, Moment mal, hier müssen wir für Ordnung sorgen. Und wir wissen, dass Bolsonaro ein Anhänger der Militärdiktatur war, die erst 1985 geendet hatte. Und all das sind natürlich jetzt Szenarien, die wir jetzt an die Wand malen können, aber ich hoffe und ich glaube, viele Brasilianer beten, dass das nicht dazu kommt, denn das würde ja dann praktisch Streik, Lahmlegung des ganzen Landes, das würde ja fast bürgerkriegsähnliche Szenarien bedeuten. Und eigentlich sind die Brasilianer im Gegensatz ja zu anderen Lateinamerikanern, Mexikaner oder Kolumbianer, eher friedfertig in ihrer ganzen Lebensgestaltung. Also von daher gesehen bleibt zu hoffen, dass es nicht dazu kommt und dass Bolsonaro noch heute Nacht das Ergebnis akzeptiert, was sich jetzt übrigens nach Auszählung von über 98% der Stimmen verstetigt. Lula hat etwa 50,9% jetzt und Bolsonaro nur noch 49,2.
Die Präsidentenwahl in Brasilien mit ganz offensichtlich dem Gewinner Lula da Silva. Erste Einschätzung live von Burkhard Birke. Herr Birke, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Vorhin haben wir gehört, wie auf der Darmstädter Mathildenhöhe die neue Künstlerkolonie aus den 50er Jahren, 60er Jahren wiederbelebt wurde. Räume für Künstler, diese Frage stellt sich wahrscheinlich, seit es Künstler gibt, Maler, Musiker, Theatermacher, sie brauchen Platz, sie brauchen Freiraum. Vor allem für freie Kulturschaffende sind bezahlbare Räume eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt arbeiten zu können. Welche Räume genau gebraucht werden, ermittelt die Kulturraum GmbH in Berlin. In einer Umfrage sollen Raumbedarfe freier Kunstschaffender erfasst und ausgewertet werden. Und diese Umfrage hat sich Jaya Mirani zum Anlass genommen, um mal genauer hinzuschauen.
Kultur braucht Raum. Raum, um sich frei zu entfalten, um laut zu sein, um sich zu präsentieren und sichtbar zu sein. So sieht das auch Tatjana Kaube von der Geschäftsleitung der Kulturraum Berlin GmbH. Für sie sind Freiräume für Kultur hochrelevant, gerade für die Hauptstadt.
Die Bedeutung ist sehr hoch, gerade wenn man sich anguckt, wie die Berliner Kulturszene, die heute weltweit so gewertschätzt wird und auch gefeiert wird, entstanden ist. Das war eben aus dieser Situation des Berlins nach der Wende, wo es viele Freiräume gab, wo sich die Kultur diese Freiräume gesucht hat und ja, ganze Bewegungen daraus entstanden sind. Und auch heute noch sind es diese Freiräume, die Berlin bietet, also tatsächlich im Sinne von physischen Räumen, aber auch Freiräume, wie in Berlin gedacht wird, die Offenheit, die es in Berlin gibt, auch die Internationalität und diese vielen Menschen aus der ganzen Welt, die hierher kommen.
Dieser Freiraum wird aktuell immer schwerer zugänglich. Gründe sind steigende Mieten, Energiepreise und die Pandemie. Um das für Berlin zu ändern, hat die öffentlich-rechtliche Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung 2020 die Kulturraum Berlin GmbH gegründet. Die Landesregierung wollte damit eine Institution schaffen, die an der Schnittstelle zwischen Immobilienmarkt, Stadtentwicklung und freier Szene in Berlin steht.
Das Förderprogramm im Land Berlin, das sucht in Deutschland seinesgleichen. Also wir wissen aus Hamburg und München zum Beispiel, dass die Förderung von solcher Infrastruktur für KünstlerInnen sehr, sehr viel geringer ist und die Unterstützung der Politik in Berlin eben auch sehr, sehr stark ist im Gegensatz zu den anderen Städten.
Die Landesregierung hat zum Beispiel die Fördermittel dafür im aktuellen Haushalt aufgestockt. Von der Hochkultur bis zur Subkultur soll Kunstproduktion und Präsentation gefördert werden. Anders sieht es in München aus. Dort arbeitet Christiane Mudra als Regisseurin in der freien Szene.
Was wir in München auf jeden Fall brauchen, sind mehr Räume. Und das ist, glaube ich, auch allen Beteiligten klar.
München hat die höchsten Mieten in ganz Deutschland. Bezahlbare Arbeits- und Proberäume, Ateliers oder Werkstätten sind Mangelware. So hat das auch Mudra erlebt. Für sie sind Räume notwendig, um ihre Stücke zu realisieren. Und auch, um die freie Szene in der Kulturlandschaft sichtbar zu machen. Die Unterstützung der Stadt München dafür ist noch ausbaufähig. Tatsächliche Räume, aber auch der gesellschaftliche Freiraum für Kultur werden immer weniger.
Meine Beobachtung ist, es ist immer so eine Nebenwirkung der Gentrifizierung, dass alternative Orte, dass ja ein bisschen widerständige Orte auch, um mal so zu sprechen, auch Orte für Zwischennutzungen, dass solche Orte eben zunehmend verschwinden und dass der Raum wirklich immer knapper wird. Das ist schon zu sehen.
Auch Tatjana Kaube von der Kulturraum GmbH bekommt in Berlin die gestiegene Nachfrage und das nachlassende Angebot zu spüren. Für einen Raum erhält sie inzwischen um die 100 Bewerbungen. Abhilfe soll jetzt eine sogenannte Raumbedarfserhebung leisten, die freie Kulturschaffende nach ihren Anforderungen befragt.
Wir wissen, ein Proberaum für MusikerInnen braucht guten Schallschutz. Was wir aber nicht wissen oder noch nicht in der Tiefe erforscht wurde, ist, wie eine Alltagspraxis von KünstlerInnen aussieht und wie diese Bedarfe darüber hinaus sind. Also wollen sie eher zum Beispiel alleine arbeiten, brauchen sie nur einen Raum für sich oder wollen sie eher in einem Raumsystem arbeiten, wollen sie eher innerhalb ihrer Kunstform bleiben oder wollen sie interdisziplinäre Zusammenhänge haben.
Die Umfrage soll ein strategisches Werkzeug sein, um neue Räume für die Kulturszene zu finden und zu gestalten. Die sollen mithilfe der Ergebnisse bei der Politik eingefordert werden. Für die Münchner Regisseurin Mudra ist wichtig, dass die freie Szene nicht nur fordert, sondern auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und die Wirtschaft leistet.
Wir brauchen Subventionen, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass es unter dem Strich einfach nur kostet, 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 sondern es hat einen Rücklauf auch, ja, durch Leute, die in der Stadt kommen, um eben diese Kultur zu sehen. Und ich glaube, da kann man dann auch schon manchmal mit einem größeren Selbstbewusstsein etwas fordern.
Sagt die Regisseurin Christiane Mudra aus München im Beitrag von Jaya Mirani. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden.
Die Menschen im Iran trauen der westlichen Politik nicht, schreibt Islamwissenschaftler Stefan Weidner in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und sie hätten recht damit. Denn das, was die alten Griechen Kairos nannten, den passenden Moment, die einzigartige Gelegenheit, endlich das Richtige zu tun, würde mit der momentanen deutschen Außenpolitik gegenüber Teheran gerade verpasst. Ein Beispiel. Statt auf die demokratisch gesinnten Regimegegner zu setzen, sie mit Satelliteninternet zu unterstützen oder konsequente Reiseverbote für die Vertreter des Regimes auszusprechen, finanziere das Auswärtige Amt mit jährlich 900.000 Euro den als Regime nah geltenden Think Tank Carpo in Bonn und lasse sich von diesem beraten. Leiter dieses Think Tanks sei ein Mann namens Adnan Tabatabai, Sohn eines engen Weggefährten von Khomeini. Stefan Weidner schreibt, was für die Ukrainer gilt, nämlich mit der Unterstützung des Westens rechnen zu dürfen, wenn sie ihre eigene und damit die Freiheit überhaupt verteidigen, gilt für die Iraner noch lange nicht. Angesichts dessen lautet die zynische, aber einzig ehrliche Botschaft an die Iranerinnen und Iraner: Baut nicht auf uns, erwartet nichts. Wir werden euch nicht beistehen. Wenn ihr das Regime stürzt, tut ihr es auf eigene Verantwortung. Aber wir wünschen euch viel Erfolg. Sarkastisch bis verzweifelt Stefan Weidner in der FAZ. Bleiben wir bei Kairos und der vermasselten Chance. Die gute Gelegenheit für die hiesige Musikbranche, direkt nach der Pandemie wieder neu durchzustarten, sei durch Russlands Krieg denkbar kurz gewesen, lesen wir im Tagesspiegel. Die Folge? Schleppender Vorverkauf, Konzerte vor halbleeren Hallen, immer mehr Tourabsagen. Die Hamburger Band Tokotronic etwa begründet die Absage ihrer Oktobertour auf Instagram so: Im Augenblick sind die Vorverkäufe zu schwach, als dass sich eine Durchführung der Tour für die Clubs, die örtlichen VeranstalterInnen, uns und unsere Crew gerechnet hätte. Ob Musik machen bald nur noch etwas für Reiche ist, wie die Sängerin Mine im Tagesspiegel mutmaßt? Hoffen wir das Beste. Zumindest Tokotronic wollen ab November wieder touren. Bevor es aber November wird, kommt Halloween. Das Gruseligste an Halloween ist die Qualität der vielen Filme und Serien aus dem Horrorgenre auf nahezu jedem Streamingportal, schreibt Johannes Drostowski in der Tageszeitung. Auch wenn gelegentlich mal ein Trash-Juwel auftaucht, die Hauptprobleme: es gibt keinen Grusel, es gibt keinen Plot, man sieht nichts, weil zu dunkel gedreht, die Geschichte ist absehbar, es gibt keinerlei Gefühle außer Angst. Warum es sich trotzdem lohnen könnte, dieser Tage mal auf Netflix vorbeizuschauen, lesen Sie bitte selbst. Wir aber wechseln hinüber zu etwas Lichterem, einer höchst lesenswerten Kritik von Birte Mühlhoff in der Süddeutschen Zeitung. Mühlhoff schreibt über den neuen Gedichtband Margaret Edwards in einer Übersetzung des Lyrikers Jan Wagner. Mit Jan Wagner hat der Berlin Verlag den richtigen Übersetzer für Edwards Gedichte gefunden. Seine eigenen Gedichte sind denen von Edward artverwandt. Beide lehnen sich in formaler Hinsicht nicht aus dem Fenster. Sie beschreiben lieber das Fenster selbst. Mit einem Zug ins Objektophile wimmelt es in den Gedichten von beseelten Gegenständen wie von Tieren. Edward schreibt über eine demente Katze, ihre alten Reisepässe, ein leeres Hotelzimmer, Plastikfundstücke am Strand. Es scheint kaum etwas zu geben, in das sich Edward und Wagner nicht hineinfühlen können. In einem Gedicht nimmt sie sogar die Perspektive einer Kampfdrohne ein, die angesichts ihres Massakers haarscharf an einer Sinnkrise vorbeischrammt. Und wenn Sie Gedichte nicht mögen, Halloween hassen und keine Lust auf Gruselfilme haben, auf Dreisat finden Sie aus aktuellem Anlass, der Filmregisseur Edgar Reitz wird, wie wir ebenfalls in der Süddeutschen erfahren, in Kürze 90, auf Dreisat also finden Sie derzeit die restaurierte Fassung der ersten 15 Folgen der Heimattrilogie. Vielleicht ein Kairos-Moment.
Der Blick in die Feuilletons war das von Lotta Wieden. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Guten Abend.